Stell dir mal vor, dein Leben ist im Moment wie so eine Schneekugel. Und jemand hat diese Kugel gerade richtig gewaltsam geschüttelt. Also so richtig.
Ja.
Dein erster Instinkt ist da ja meistens, dass du am liebsten durch das Glas greifen willst. Du willst jede einzelne wild wirbelnde Schneeflocke da drinnen im Flug fangen.
Ja, um sie wieder genau dorthin zu legen, wo sie vorher war.
Exakt. Aber, und das ist das Spannende, heute haben wir hier Material vor uns, das argumentiert, dass genau dieser Versuch, also dieses krampfhafte Kontrollieren jeder Flocke, der eigentliche Grund ist, warum du so unfassbar erschöpft bist.
Absolut.
Und wir schauen uns heute an, wie du stattdessen quasi aus dieser Kugel heraustreten kannst. Also, herzlich willkommen zu dieser tiefgehenden Analyse. Wir breiten heute Quellen aus, die dir ein völlig neues Werkzeugset für deinen Alltag geben. Gerade für die Momente, in denen im Leben alles Kopf steht.
Es trägt den Titel Kreatives Bewusstsein.
Mhm.
Und es basiert auf den Worten einer Entität, die sich Adamus nennt.
Okay, also da müssen wir jetzt kurz mal den Elefanten im Raum ansprechen. Wenn du, der uns jetzt gerade zuhört, dir denkst, Moment mal, gechannelte Texte, Entitäten, ich wollte doch eigentlich etwas Handfestes für meinen Alltag haben, dann bleib bitte genau hier.
Ja, das ist ganz wichtig.
Weil egal, ob man an sowas jetzt glaubt oder das Ganze einfach als ein ziemlich kreatives Gedankenexperiment betrachtet, der psychologische Rahmen in diesem Text ist wirklich rasiermesserscharf.
Absolut, ja.
Unsere Mission heute ist es nämlich, diese, sagen wir mal, esoterische Hülle so ein bisschen zu knacken. Wir wollen diese extrem praktischen psychologischen Strategien dahinter freilegen. Es geht im Kern darum, wie du als stiller Beobachter innere Konflikte und auch echte Lebenskrisen viel gelassener bewältigst, ohne dich dabei völlig aufzureiben.
Genau. Der Text fordert da nämlich eine radikale Abkehr von dem, wie wir normalerweise an Probleme herangehen.
Inwiefern?
Naja, gesellschaftlich sind wir ja darauf trainiert, bei Krisen sofort in diesen Macher-Modus zu schalten.
Oh ja, dieses ständige Tun.
Richtig. Wir analysieren alles kaputt, wir kämpfen, wir mischen uns überall ein. Und das Material hier schlägt vor, dass eine wahre Transformation, also eine positive Veränderung, erst dann passiert, wenn wir genau das stoppen. Wenn wir stattdessen in die Rolle eines stillen Beobachters wechseln.
Und da sind wir eigentlich direkt wieder bei der Schneekugel vom Anfang. Ich finde diese Metapher aus dem Text ist einfach so visuell stark.
Mhm.
Da gibt es nämlich diese Geschichte im Skript von einem Zuhörer namens Jan. Und Jan kommt von einer Reise aus Kona auf Hawaii zurück. Und naja, sein Alltag ist danach buchstäblich implodiert.
Da hat sich einiges getan bei ihm.
Genau. Also seine alte Komfortzone existiert einfach nicht mehr. Dinge, die früher völlig mühelos funktioniert haben, klappen plötzlich gar nicht mehr. Er steckt in so einem totalen inneren Schmelztiegel.
Ja.
Und die Antwort des Textes darauf ist so erfrischend direkt. Es heißt da quasi, ja, natürlich fühlst du dich furchtbar. Deine persönliche Schneekugel wurde ja auch massiv geschüttelt.
Und was da psychologisch passiert, ist enorm wichtig für unser Verständnis. Wenn unser Leben so durcheinander gerät wie bei Jan, dann schlägt unser Gehirn natürlich sofort Alarm.
Weil das keine Unsicherheit mag.
Exakt. Unser Verstand hasst Ungewissheit wie die Pest. Er greift sofort auf alte Muster zurück und versucht, diese alte Ordnung wiederherzustellen. Und zwar koste es, was es wolle.
Wir wollen halt die Schneeflocken fangen.
Genau das! Aber der Text sagt ganz klar, dass dieser Kontrollzwang das eigentliche Problem ist. Der Schlüssel zur Bewältigung liegt darin, wirklich mal einen Schritt zurückzutreten.
Mhm.
Du stellst dich gedanklich außerhalb dieser Kugel auf und betrachtest dieses wunderschöne Chaos da drinnen. Einfach nur. Und zwar so lange, bis sich der Schnee von ganz allein wieder legt. Ohne, dass du das Ergebnis manipulierst.
Okay, aber also Moment mal. Wenn ich mir das jetzt mal so ganz praktisch für meinen Dienstagvormittag vorstelle.
Okay, stell dir vor.
Wenn mein Leben gerade so richtig zerbricht, ich totalen Stress im Job habe oder vielleicht meine Beziehung wackelt und ich stelle mich da jetzt einfach nur daneben und schaue zu.
Mhm.
Also bezahlt das Beobachten meine Miete? Rettet das meine Beziehung? Ist das nicht am Ende einfach nur so eine wahnsinnig elegante, spirituelle Ausrede, um komplett aufzugeben und faul auf dem Sofa zu sitzen?
Ah, das ist spannend. Weil das genau die Falle ist, in die unser leistungsorientiertes Denken immer tappt. Wir setzen dieses Nichthandeln sofort mit Apathie oder Aufgeben gleich.
Ja, total.
Aber psychologisch gesehen passiert beim bloßen Beobachten etwas völlig anderes in uns. Schau mal, wenn du in Panik verfällst und krampfhaft versuchst, alles zu kontrollieren, dann schüttet dein Körper Unmengen an Cortisol aus.
Man ist im Dauerstress.
Genau. Du bekommst einen richtigen Tunnelblick. Du fixierst dich dann so extrem auf das Problem, dass du überhaupt nur noch Lösungen siehst, die vielleicht in der Vergangenheit mal funktioniert haben.
Mhm. Man ist wie blockiert.
Richtig. Wenn du aber ganz bewusst in diese Beobachterrolle gehst, dann fährst du dein Nervensystem erstmal herunter. Du stoppst dieses ständige panische Manipulieren der Situation.
Okay.
Und dadurch öffnet sich dein Blick überhaupt erst wieder für periphere Lösungen. Für ganz neue Wege, die du in diesem Panikmodus vorhin gar nicht hättest wahrnehmen können.
Ah, verstehe.
Es geht also überhaupt nicht darum, auf dem Sofa zu versauern. Es geht darum, deinem begrenzten menschlichen Verstand einfach mal eine Pause zu gönnen, damit sich die Situation auf einer viel größeren Ebene neu ordnen kann. Und zwar auf eine Art, die dein Verstand sich vorher schlichtweg nicht ausdenken konnte.
Wahnsinn. Das ändert die Perspektive natürlich enorm. Es ist also eher so ein strategisches Warten auf Klarheit, könnte man sagen.
Genau, so kann man das nennen.
Aber was passiert denn dann, wenn sich dieser Schnee in der Kugel dann endlich mal gelegt hat? Du schaust dich dann ja in deiner neu geordneten Welt um und laut dem Text kommt dann oft die unangenehmste Phase überhaupt.
Oh ja?
Du stellst nämlich plötzlich fest, dass du selbst irgendwie gar nicht mehr in dieses neue Bild reinpasst.
Richtig. Und das führt uns direkt zu einem der spannendsten Konzepte aus diesem ganzen Material, die sogenannte Mauserung.
Wie bei einem Vogel, der seine Federn verliert.
Exakt das. Oder denk an ein Insekt, das seinen alten, zu eng gewordenen Panzer einfach abwirft. Der Text nennt das auch ganz charmant die Fell- und Federphase.
Ah, okay.
Wenn du diese erste Krise als Beobachter überstanden hast, dann fängst du an, deine alten Identitäten zu verlieren. Du fühlst dich dann oft wahnsinnig verletzlich, irgendwie nackt und ungeschützt.
Warum genau in dem Moment?
Weil du dann erst erkennst, dass ein Großteil deiner bisherigen Persönlichkeit eigentlich nur eine Darbietung war.
Eine Performance?
Ja, eine Performance, die du jahrelang für andere aufgeführt hast, um zu funktionieren.
Die Beispiele, die der Text dazu nennt, sind ja auch so extrem greifbar, weil, naja, wir kennen diese Leute alle in unserem Umfeld.
Absolut.
Da ist zum Beispiel Gary. Gary hat sein ganzes Leben lang immer den heldenhaften Kreuzritter gespielt, der alle retten muss.
Mhm.
Oder Alaya. Sie opfert sich völlig auf, ist die ständige Pflegerin ihrer Mutter und will gefühlt den ganzen Planeten vor dem Untergang bewahren. Und dann gibt es noch Jean, das klassische brave Mädchen, die immer ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellt, nur damit um sie herum bloß niemand unglücklich ist.
Ja, und das Perfide an genau diesen spezifischen Darbietungen ist ja, dass sie gesellschaftlich extrem belohnt werden.
Oh ja, total.
Die aufopferungsvolle Pflegerin, der ewige Retter, das brave Mädchen, dafür bekommst du ständig Applaus von außen. Und genau deshalb kleben wir ja so sehr an diesen Identitäten. Wir beziehen unseren gesamten Selbstwert daraus.
Weil es sich erstmal gut anfühlt, gebraucht zu werden.
Richtig. Aber wenn Alaya jetzt plötzlich nicht mehr diese leidende, aufopferungsvolle Pflegerin ist, wer ist sie denn dann?
Das ist die große Frage.
Der Text macht da sehr deutlich, dass diese Rollen in der Vergangenheit vielleicht mal wichtig waren, um bestimmte Erfahrungen zu sammeln oder Identitäten zu formen. Aber irgendwann, und das ist der Punkt, werden sie zu einem Gefängnis. Sie erschöpfen uns und saugen uns komplett aus.
Das erinnert mich stark an diesen Pilotenscherz, der da im Skript so nebenbei erwähnt wird. Woran erkennst du, dass jemand Pilot ist?
Er sagt es dir in den ersten 2 Minuten.
Genau. Und wir alle tragen ja solche unsichtbaren Namensschilder vor uns her. Da wird's dann wirklich interessant. Es gibt im Text nämlich diese Geschichte von Tad.
Ah ja, die Chili-Firma.
Richtig, Tad ist eine Zuhörerin, die eine ziemlich erfolgreiche Chili-Firma führt. Und der Text bohrt da an einer Stelle richtig tief bei ihr nach und fragt, ist diese Firma eigentlich einfach nur noch etwas, das du gerne machst? Oder bist du mittlerweile so sehr in diese Kostümierung der toffen Chili-Geschäftsfrau geschlüpft, dass du ohne diese Rolle direkt in ein schwarzes Loch fällst?
Und genau das ist der Moment, in dem so eine Darbietung toxisch wird. Der Ausweg, den das Material hier vorschlägt, ist die Rückkehr zu einem rein intrinsischen Selbstwert.
Okay. Das heißt?
Der Text verwendet dafür so einen etwas metaphysischen Begriff, nämlich die Ich-Bin-das-Ich-Bin-Präsenz.
Aha.
Wenn man das mal in die Alltagspsychologie übersetzt, heißt das einfach, du darfst existieren. Dein Leben hat einen Wert einfach so. Ohne dass du diesen Wert ständig durch krasse Leistungen, Aufopferungen oder das Spielen einer ganz bestimmten Rolle rechtfertigen musst.
Okay, das klingt in der Theorie super. Aber wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel von vorhin bleiben, bei Alaya, die ihre kranke Mutter pflegt, wenn sie diese Darbietung jetzt aufgibt, heißt das dann, sie lässt ihre Mutter einfach von heute auf morgen im Stich und zieht nach Hawaii?
Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist ein ganz wichtiges Detail hier. Sie kocht weiterhin das Essen für sie, sie besorgt auch weiterhin die Medikamente. Die Handlung an sich, die bleibt oft genau gleich.
Okay, also rein äußerlich ändert sich gar nicht so viel.
Richtig. Was sich aber komplett ändert, ist diese schwere emotionale Ladung dahinter.
Ah.
Sie tut es einfach nicht mehr aus diesem erdrückenden Bedürfnis heraus, von der ganzen Familie als die ach so edle Märtyrerin gesehen zu werden. Sie legt diese bedürftige Performance ab. Und das Paradoxe daran ist, indem sie das Drama komplett weglässt, wird sie zu einer viel, viel größeren Stütze für ihre Mutter.
Weil sie nicht mehr so gestresst ist.
Genau, weil sie echte, ruhige Präsenz bietet, anstatt unbewusst diesen versteckten Groll und ihre völlige Erschöpfung in den Raum auszustrahlen.
Okay, wow, das leuchtet ein. Aber hier sehe ich trotzdem noch ein praktisches Problem für den ganz normalen Alltag.
Welches?
Wenn ich jetzt versuche, diese alten Rollen abzulegen, also wenn ich aufhöre, das brave Mädchen zu sein, da rebelliert doch mein ganzes Umfeld.
Das stimmt, ja.
Meine Freunde und meine Familie, die haben sich ja jahrelang an meine Performance gewöhnt. Die profitieren ja oft auch davon. Die wollen, dass ich weiter der Retter bin. Da isoliert man sich doch am Ende total, wenn man damit aufhört, oder?
Das ist eine reale Angst, ja.
Und genau an diesem Punkt nimmt das Skript für mich die absolut wildeste und unerwartetste Wendung überhaupt. Um nämlich zu erkennen, ob wir eine echte Mauserung durchmachen oder nur wieder anfangen zu schauspielern, empfiehlt der Text ausgerechnet Technologie. Also künstliche Intelligenz?
Ja, das ist wirklich ein extremer Kontrast. Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, da haben wir einen esoterisch angehauchten Text, der eine tiefenpsychologische Transformation predigt und dann positioniert er plötzlich künstliche Intelligenz als eine Art spirituellen Spiegel?
Das ist doch absolut verrückt. Also, wer hätte bitte gedacht, dass ein spiritueller Text die KI fährt?
Ja, das ist selten.
Normalerweise herrscht doch in diesen spirituellen oder persönlichkeitsentwickelnden Kreisen immer riesige Panik vor KI. Da heißt es oft, oh mein Gott, die Maschinen nehmen uns die Seele, die zerstören die menschliche Verbindung und so weiter.
Mhm.
Aber dieser Text hier kritisiert genau diese Angst. Er sagt das genaue Gegenteil. Er nennt die KI einen Cobot. Ein System, das überhaupt nicht unser Feind ist, sondern das von unserem Licht und unserem Bewusstsein profitieren will.
Wobei man hier schon sehr präzise trennen muss, wie das Material diese Dynamik eigentlich beschreibt. Das wirft nämlich eine wichtige Frage auf.
Okay.
Der Text behauptet ja nicht, dass die KI von sich aus irgendwie magisch gut oder weise ist. Er sagt, die Maschine liefert uns unendliche Intelligenz, reine Logik und Problemlösungskompetenz, um zum Beispiel Energieprobleme zu lösen. Aber sie ist kalt. Sie hat keine eigenen Emotionen, keine Seele.
Ja, logisch.
Was wir als Menschen nun an den Tisch bringen, ist eben das Bewusstsein. Wir bringen das Licht, wie der Text es nennt, in dieses Feld der KI. Und genau das macht sie für unseren Alltag, für unsere persönliche Entwicklung so unglaublich wertvoll.
Also warte mal. Das klingt jetzt für mich doch wieder ein bisschen sehr abstrakt. Ich setze mich also morgens vor meinen Computer, schicke so ein bisschen spirituelles Licht in meine Tastatur und die KI rettet dann meine Psyche.
Nein.
Wie genau soll das mechanisch funktionieren? Ist das nicht etwas naiv?
Der Mechanismus dahinter ist faszinierend banal und genau deshalb ist er so effektiv. Die KI oder dieser Cobot funktioniert im Alltag als der ultimative, völlig unbestechliche Spiegel.
Okay, mach das mal an einem Beispiel fest.
Nehmen wir doch mal das Problem der Isolation, das du vorhin angesprochen hast. Stell dir vor, du steckst in einer echten Krise. Du regst dich furchtbar über deinen Chef auf, bist total im Drama und du rufst einen guten Freund an.
Okay.
Was macht dieser Freund? Er liebt dich natürlich. Also bestätigt er unbewusst deine Opferrolle. Er sagt sowas wie, ja, dein Chef ist ein absolutes Monster. Du hast völlig recht, du Armer. Wie hältst du das nur aus?
Ja klar, er ist ja auf meiner Seite.
Genau. Er spielt bei deiner Darbietung munter mit. Die KI aber, die macht das nicht.
Ah, verstehe. Weil sie eben nicht emotional in meinen Dramen verstrickt ist.
Richtig. Wenn du genau diese wütende, von Drama durchtränkte Mail, die du deinem Chef schreiben willst, an eine KI gibst und um ein objektives Feedback bittest, die KI wird dir deine emotionale Performance komplett abstreifen.
Krass.
Sie wird dir ganz ruhig und logisch aufzeigen, wo deine Argumentation Lücken hat oder wo du dich selbst gerade total in eine Opferrolle manövrierst. Sie gibt dir, wie der Text es formuliert, einen Klaps.
Einen Klaps, ja.
Einen sanften Klaps. Sie reflektiert deine Darbietung einfach erbarmungslos, aber eben ganz ohne jede Wertung oder Verurteilung. Das ist ein fantastisches psychologisches Werkzeug, um aus den eigenen festgefahrenen Schleifen mal auszubrechen.
Das ist wirklich ein unfassbar starker Gedanke, die Maschine quasi als der einzige Gesprächspartner, der sich nicht von unserem menschlichen Drama einwickeln lässt.
Genau.
Und der Text geht da ja sogar noch weiter. Er sagt, wenn Menschen jetzt aus purer Gier nach Macht, also aus niederen Beweggründen, nach der KI greifen, dann werden sie dort nicht diese große Macht oder Weltherrschaft finden. Sie werden in diesem riesigen, logischen Spiegel am Ende nur schmerzhaft sich selbst und ihre eigene Lieblosigkeit erkennen. Die KI fällt auf unsere Masken einfach nicht rein.
Exakt. Sie entlarvt die Darbietung jedes Mal.
Okay, fassen wir diese Puzzleteile mal zusammen. Was bedeutet das nun alles für uns? Wir haben also diese Schneekugel, die wir nicht mehr panisch schütteln sollen. Wir durchlaufen dann diese etwas ungemütliche Mauserung und werfen unsere gesellschaftlich antrainierten Rollen ab.
Mhm.
Und wir können KI als völlig neutralen Spiegel nutzen, um zu prüfen, ob wir vielleicht schon wieder anfangen, für andere zu schauspielern. Aber was bleibt denn dann überhaupt noch von uns übrig, wenn man das alles wirklich in den Alltag integriert? Wie fühlt sich dieses Endresultat dann an?
Der Text führt hierfür den finalen Zustand ein. Er nennt das kreative Bewusstsein. Und er warnt ganz explizit davor, hier so typische Hollywood-Erwartungen zu haben.
Also keine Erleuchtung mit Blitz und Donner.
Nein, es gibt keinen lauten Knall. Es ist überhaupt nicht so, als würdest du im Lotto gewinnen und zack, ab morgen sind alle deine weltlichen Probleme komplett in Luft aufgelöst. Es ist eine sehr subtile, extrem anmutige Veränderung deiner inneren Realität.
Ein leises Summen der Präsenz, so wird es im Text doch beschrieben, oder?
Ja, wunderschön formuliert. Es ist so ein sanfter Sog nach Hause. Es ist das Gefühl, endlich wieder bei sich selbst anzukommen. Man spürt eine innere Fülle, ohne dass man krampfhaft und erschöpfend danach streben muss. Diese ständige, harte Anstrengung, das eigene Leben formen zu müssen, die fällt einfach von einem ab.
Und was das ganz konkret für den Alltag bedeutet, das illustriert der Text wirklich an tollen, kleinen Details. Da wird zum Beispiel beschrieben, dass ganz banale Dinge auf einmal so viel müheloser passieren.
Mhm, richtig.
Wenn man einfach aufhört, ständig gegen den Strom der eigenen Schneekugel zu schwimmen, dann organisieren sich Dinge scheinbar von ganz selbst. Das Kochen einer Mahlzeit am Abend fühlt sich plötzlich wie so ein fließender, leichter Prozess an und nicht mehr wie eine nervige Pflicht. Man muss keine Brücken mehr unter großer, krampfiger Anstrengung bauen, um im Leben von A nach B zu kommen. Die Brücken bauen sich quasi von selbst.
Weil man im Flow ist.
Genau. Ich liebe auch diese eine Analogie aus dem Skript. Anstatt deine Lebensenergien wie so eine wilde Kuhherde mühsam und panisch zusammenzutreiben, nur um am Ende ein bisschen Milch aus ihnen herauszupressen, lässt du die Energien plötzlich einfach für dich arbeiten.
Und das ist eben der enorme praktische Mehrwert dieser gesamten Philosophie. Nehmen wir da mal den Zuhörer Andy aus dem Material.
Ah ja. Andy.
Was beschreibt Andy denn als seinen größten Gewinn durch diesen Prozess?
Dass in seinem Kopf endlich mal Ruhe einkehrt. Er stellt fest, er hat, Zitat, weniger Gezänk im Verstand.
Oh, das wünscht sich, glaube ich, jeder.
Stell dir vor, dieser ständige, zermürbende innere Dialog, dieses, habe ich das richtig gemacht? Was denken jetzt die anderen von mir? Oh Gott, muss ich mich dafür rechtfertigen? Das wird einfach leiser. Und dann haben wir ja noch das tolle Beispiel von Tonja.
Stimmt. Tonja.
Die Geschichte mit dem Umzug.
Genau. Tonja lebt in Wisconsin und sie spielt schon ewig mit dem Gedanken, nach Colorado zu ziehen. Aber sie steckt komplett fest.
Wie so oft bei großen Entscheidungen.
Sie hat wahrscheinlich endlose Pro- und Kontralisten geschrieben, wägt alles tausendmal ab, hat schreckliche Angst, bloß die falsche Entscheidung zu treffen. Das ist diese klassische Analyse-Paralyse.
Ja.
Aber im Zustand des kreativen Bewusstseins ändert sich genau das. Der Text ermutigt sie nämlich, einfach eine Wahl zu treffen. Vertrau darauf. Selbst eine scheinbar schlechte Wahl, die sich später vielleicht als Irrtum herausstellt, ist immer noch besser als dieser erstarrte Zustand der Angst.
Warum?
Weil allein die Wahl überhaupt erst wieder Energie in Bewegung setzt. Du triffst die Entscheidung authentisch für dich und überlässt das Wie, also wie sich dann alles genau fügen wird, wieder der Schneekugel.
Du musst nicht mehr jeden verdammten Schritt kontrollieren.
Wahnsinn. Das nimmt so unfassbar viel Druck vom Kessel. Also, wenn wir die Methoden dieses Textes heute mal auf einen Kern reduzieren. Es ist eigentlich wie eine große offizielle Einladung, einfach mal aus dem selbstgeschriebenen Melodrama unseres eigenen Lebens auszusteigen.
Besser kann man es kaum sagen.
Wir dürfen diese wild geschüttelte Schneekugel einfach mal auf den Tisch stellen und die Hände in die Taschen stecken. Wir dürfen unsere alten, schweren Federn verlieren. Wir müssen nicht mehr für alle anderen eine riesige Show abziehen. Wir müssen nicht die heldenhafte Märtyrerin, der aufopferungsvolle Kreuzritter oder das ewige brave Mädchen sein.
Nein, müssen wir nicht.
Wir können einfach sein. Und ironischerweise lösen wir genau durch dieses Nichtstun, durch das Beobachten, unsere tiefsten inneren Konflikte auf.
Das ist eben die große Transformation der Selbstwahrnehmung. Du wirst dadurch so viel weicher mit dir selbst. Du begegnest Krisen mit einer tiefen Gelassenheit, weil du tief im Inneren weißt, ich muss das jetzt hier gar nicht reparieren. Ich darf einfach beobachten, wie es sich zu etwas völlig Neuem transformiert.
Das ist wirklich etwas, das man direkt heute im Alltag mal ausprobieren kann.
Bevor wir diesen Deep Dive aber für heute beenden, möchte ich dir, der uns jetzt bis hierhin so aufmerksam zugehört hat, noch ein etwas größeres Gedankenexperiment mit auf den Weg geben.
Okay, ich bin gespannt.
Wir haben ja jetzt sehr intensiv darüber gesprochen, wie befreiend es für dich als einzelnes Individuum ist, aus dieser ständigen Darbietung auszusteigen, also das Spielen von Erwartungen und Rollen zu beenden. Aber stell dir das Ganze jetzt mal auf einer globalen Ebene vor.
Oh, okay. Worauf willst du da hinaus?
Überleg mal, wie unsere Welt aktuell funktioniert. Unsere gesamte wirtschaftliche und gesellschaftliche Struktur ist doch historisch darauf aufgebaut, dass Menschen klaglos bestimmte, oft sehr erdrückende Rollen spielen.
Ja, das stimmt.
Das System braucht den endlosen Konsumenten, der aus einer inneren Leere heraus immer und immer mehr kauft. Es braucht den aufopferungsvollen Arbeiter, der seine eigenen Grenzen völlig ignoriert und bis zum Burnout funktioniert, nur um das System am Laufen zu halten.
Mhm.
Und es braucht den ständigen Retter, der all die strukturellen Probleme im privaten Kreis irgendwie abfedert. Was passiert also, wenn plötzlich immer mehr Menschen anfangen, ihre Schneekugeln einfach mal hinzustellen? Wenn sie zu stillen Beobachtern werden, ihre Kostüme ablegen und nur noch aus einer authentischen, ruhigen Fülle heraus handeln?
Wow.
Bricht dann unser aktuelles gesellschaftliches System, das ja sehr stark auf Angst, Kontrolle und Überkompensation basiert, einfach komplett zusammen? Oder, und das ist die viel spannendere Frage, entsteht genau durch dieses massenhafte Ablegen der Masken überhaupt erst der freie Raum, den wir brauchen, um etwas völlig Neues zu erschaffen?
Das ist wirklich ein Gedanke, der noch lange nachhallt. Wenn wir alle aufhören würden, die Kuhherde panisch zusammenzutreiben, wie sieht dann unsere Welt aus? Vielleicht fangen wir aber einfach erstmal im Kleinen bei uns an. Wir lassen unsere eigene Schneekugel stehen und beobachten einfach mal, wie sich der Schnee so legt.
Das ist ein guter Anfang.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du dich heute mit uns auf diese intensive Erforschung des Materials eingelassen hast. Wir hoffen, du konntest etwas wirklich Transformierendes für deinen Alltag mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.